The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 6. Mai.
Wir hatten ja eine Ausschusssitzung, wo ich die Aktenlage noch einmal erläutert habe. Und das ist ja alles schriftlich nachweisbar. Wir stellen dem Ausschuss die Akten auch alle zur Verfügung.
Robert Habeck bei Markus Lanz im ZDF. Der Bundeswirtschaftsminister windet sich und dreht sich, weil er unter Druck steht. Vor gut einer Woche hatte das Magazin Cicero Auszüge aus Unterlagen seines Ministeriums veröffentlicht, deren Einsicht man gerichtlich erstmal einklagen musste. Habeck und sein Team wollten nichts rausrücken. In diesen Unterlagen wird eindeutig ersichtlich, es gab interne Informationen und Hinweise von Experten und Referenten im Ministerium, die vor 2 Jahren dringlich einen Weiterbetrieb der letzten 3 verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland empfohlen haben. Doch diese Experten wurden im Wirtschaftsministerium ignoriert. Also kannte Robert Habeck dieses Papier mit dieser Handlungsempfehlung überhaupt?
In der Tat, den Vermerk habe ich nicht gesehen.
Angeblich wurde dieses Papier mit diesem Vermerk, bevor es ganz oben im Hause den Minister erreichte, vom damaligen Staatssekretär Patrick Greichen, wir erinnern uns, Trauzeuge von Habeck und wegen Vetternwirtschaft vor 1 Jahr in den Ruhestand versetzt, nicht weitergeleitet. Das passt natürlich gut, dass das potenzielle Bauernopfer die Bühne schon verlassen hat. Das sieht auch die Opposition, so Martin Huber, Generalsekretär der CSU bei Welt TV.
Ich halte das für ein Schmierentheater. Und die Geschichte, dass ein enger Freund und Trauzeuge, der als Staatssekretär im Ministerium arbeitet, seinem Freund Robert Habeck nicht die ganzen Informationen zur Verfügung gestellt hat, die ist doch hanebüchen und unglaubwürdig. Für mich ist ziemlich klar, Robert Habeck hat das Land belogen.
Auch um sich gegen diesen Vorwurf zu wehren, kam Robert Habeck dann in der vergangenen Woche zu einer Sondersitzung des Energieausschusses im Bundestag. Kurz vorher stellte er sich kämpferisch der Presse.
Ich werde gleich noch einmal darlegen, dass am Anfang der Debatte, also im März, die Betreiber der Atomkraftwerke mitgeteilt haben, die Brennelemente sind ausgelutscht, da geht nichts mehr. Das ist also immer abgefragt worden. Die ganze Debatte ist von mir und von meinem Haus proaktiv geführt worden. Wir sind also auf die Atomkraftwerksbetreiber schon vor Kriegsbeginn zugegangen und haben gesagt, geht da noch was? Habt ihr noch eine Chance?
Offensichtlich eine grobe Unwahrheit. Denn jetzt am Wochenende haben sich 2 der angesprochenen Energiebetreiber genau dazu geäußert. Und zwar anders geäußert. Zu der Offenheit, zu der Proaktivität, zu der Bereitwilligkeit im Ministerium, die Laufzeiten der AKWs zu verlängern. Preußen Elektra schreibt beispielsweise hierzu, Zitat:
Wir als Preußen Elektra haben uns zu jeder Zeit offen für eine Prüfung und Umsetzung eines Weiterbetriebs gezeigt und dies, wo immer möglich, artikuliert. Wesentliche Argumente, die die Machbarkeit eines Weiterbetriebs belegen, werden ausgeblendet. Das kann man so nicht stehen lassen.
Und E.ON meldet sich ebenfalls mit einer Pressemitteilung zu Wort. Darin heißt es:
Wir haben in der gesamten Debatte klargemacht, dass wir einen Weiterbetrieb des Kraftwerks technisch und logistisch ermöglichen könnten, sofern die Bundesregierung dies wünscht.
Nun, dieser Wunsch war zumindest im Bundeswirtschaftsministerium nicht da. Im Gegenteil, man wollte abschalten, koste es, was es wolle. Fazit: Nicht die energiepolitische Vernunft sollte hier exekutiert werden, sondern das grüne Wahlprogramm. Jetzt wüsste man eigentlich nur noch gerne, was der Mann mit der Richtlinienkompetenz, also der Bundeskanzler, dazu zu sagen hat. War er eigentlich im Bilde oder wurde er bei der Abschaltung der AKWs ebenfalls hinters Licht geführt? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thomas Lemke ist CEO der Sana Kliniken. Sein Urteil zur anstehenden Krankenhausreform, die die Schließung von Hunderten von Kliniken in Deutschland bedeuten wird, hören wir gleich.
Aber am Ende des Tages geht es eben um eine planwirtschaftliche Systemumstellung.
Anne Schwedt in New York weiß, was der alte Warren Buffett auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway Schlaues gesagt hat. Und meine Kollegin Carina Mössbauer meldet sich zum CDU-Parteitag, der heute Morgen in Berlin-Neukölln eröffnet wird. Naja, und dann begleiten wir Madonna noch, die ein Erweckungserlebnis in Rio hatte, und wir lernen die älteste Wespe der Welt kennen.
Urinanalyse und Myoglobin im Urin.
Hier bitte.
Ich nehme an, es ist eine Kehlkopfverbrennung. Ich brauche ein flexibles Laryngoskop. Urinstick.
So lief das in den 90ern, zumindest in der berühmten US-Serie Emergency Room. Viel Hektik in der Notaufnahme, aber die Frisur von Clooney saß trotzdem. Das Krankenhaus als Kulisse für großes Kino. Die Realität sieht leicht anders aus, gerade in Deutschland. Das Krankenhauswesen ist selber ein Patient. Es ist überfordert, es ist ineffizient und zu teuer ist es allemal. Dazu kommen noch die Inflation, hohe Energiekosten. Viele Häuser stehen kurz vor der Schließung. Nun kommt Abhilfe, sollte man meinen. Nicht von George Clooney, sondern von Professor Karl Lauterbach. Der will mit einer Krankenhausreform das System verbessern. Und verbilligen will er es auch noch. Alles soll etwas zentraler verwaltet werden. Der Trend geht zu größeren Krankenhäusern, glaubt er und will er durchsetzen. Kleine, unrentable Häuser will der Minister deshalb schließen. Ungefähr 500. Die Reform kommt bald ins Kabinett, aber es regt sich Widerstand. Auch bei Thomas Lemke. Er ist Steuerberater von Hause aus und heute aber der Vorstandschef der Sana Kliniken AG. Die betreibt 51 Krankenhäuser, die allesamt den privaten Krankenversicherungen gehören. In diesen 51 Krankenhäusern arbeiten 35.000 Mitarbeiter ungefähr. 3 Milliarden Euro Umsatz werden hier erwirtschaftet. Lemke sieht die Reform von Lauterbach kritisch, mehr als nur kritisch. Und warum? Das erklärt er uns jetzt. Einen schönen guten Morgen, Thomas Lemke.
Einen schönen guten Morgen, lieber Herr Steingart.
Sie sind nicht Arzt, sondern Steuerberater von Hause aus, waren Finanzvorstand der Sana-Gruppe, jetzt der Chef vom Janssen. Sagen Sie, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man nicht Mediziner ist und für so viele Kliniken, 51 Kliniken verantwortlich ist?
Man fühlt sich gut dabei, man hat viel Verantwortung übernommen. Aber ganz entscheidend ist sozusagen im Dialog mit Ärzten und Pflegekräften, so ein großes Gebilde nach vorne zu entwickeln.
Na, der Gesundheitsminister, der ist zwar vom Fach, aber andererseits wäre hier vielleicht ökonomische Kompetenz auch nicht schlecht, denn er will ja vor allem auch sparen. Er will das Gesundheitssystem ein bisschen wetterfest machen für die Zeit, die da kommt, wenn mehr Leute krank und weniger junge Leute arbeiten. Ist denn das ökonomische Ziel dieses neuen Gesetzes zur Sanierung der Kliniken und des Kliniksystems in Deutschland, ist das akzeptabel? Ist das vielleicht sogar gut?
Naja, also Sie wissen ja, dass Minister Lauterbach ist ja Gesundheitsökonom sozusagen.
Ja.
Und deshalb wundern wir uns sehr häufig in der Branche auch über die Aussagen, die getätigt werden. Er ist angetreten und hat gesagt, er möchte gerne die Beiträge stabil halten, er möchte die Leistungen auswerten beziehungsweise nicht begrenzen und das System zukunftsfest machen. Und wenn Sie mich fragen, auch an den Zielen dieser Krankenhausreform, dass es günstiger werden soll, dass die Gelder effizienter eingesetzt werden. Und er sprach von Entökonomisierung. Dann werden wir leider alle diese Ziele, die im Raum stehen, mit dieser Art von Reform, so wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, nicht erreichen.
Aber warum nicht? Lassen Sie uns mal ins Detail gehen. Er will ein paar Betten abbauen, er will die Qualität verbessern, auch Bürokratie reduzieren bei dem Ganzen. Was ist daran schlecht?
Folgende Rechnung wird aufgemacht. Das sieht man auch in der Gesetzesbegründung. Wir bauen Betten ab in Deutschland, wir schließen Krankenhäuser. Und dann können Sie sich so vorstellen, wir haben eine große Badewanne. Und das ist das Geld, was in dieser Badewanne ist. Und jetzt soll dieses Geld sozusagen umverteilt werden auf die dann weniger existierenden Kliniken mit der Idee, dass dadurch das ganze System günstiger wird. Alle Gesundheitssysteme, die wir weltweit sehen, bei einer älteren Gesellschaft wird dazu führen, dass die Fallkosten, also die Kosten pro Behandlungsfall, deutlich steigen werden.
Aber warum steigen die? Wenn man die Betten abbaut, müsste es ja ein bisschen, sagen wir mal, man hat ja das Gefühl, in Deutschland sind die Menschen besonders lange im Krankenhaus, dass das auch ein bisschen zügiger ginge, Eingriff und nochmal die Observation danach, aber dass man da nicht ein zweites Leben beginnt in der Klinik.
Einspruch, lieber Herr Steingart, ja. Die Aufenthaltszeiten der Patienten in Deutschland seit 20 Jahren, auch seit Einführung der Fallpauschalen, haben sich deutlich reduziert. Wir liegen jetzt im Schnitt knapp 6 Tage. Und eins ist doch klar, mal unabhängig von der Anzahl der Größe und Betten von Kliniken in Deutschland, wir sind und wir werden eine ältere Gesellschaft mit steigenden Fallzahlen, werden wir sehen. Und das wird uns als Gesellschaft insgesamt deutlich mehr Kosten produzieren. Und das ist ein Irrtum, den wir alle erliegen, dass es alles günstiger wird. Wir können versuchen, durch medizinischen Fortschritt, durch neue Strukturen, durch effizienten Einsatz der Mittel, den Ausgabenanstieg etwas zu bremsen. Aber dass es günstiger wird, wird mitnichten der Fall sein.
Aber der Minister will ja ein bisschen mehr Zentralstaat wagen, kann man sagen. Ein bisschen das Urwüchsige, dieses Gesundheitssystem zurückschneiden. Sie werfen ihm das vor, eine zentralistische Einordnung, sagen Sie, werde hier vorgenommen. Aber ist es nicht das, was das System braucht, weil so viele Akteure an so vielen Stellen sich den Honig vom System abzapfen?
Dieser planwirtschaftlich-zentralstaatliche Ansatz, der geht darum, dass regionale Versorgungsbesonderheiten nicht beachtet werden. Von Berlin aus zentralistisch die Versorgung auf der Insel Rügen im Bayerischen Wald oder in München und in Düsseldorf gleich zu behandeln, das wird nicht funktionieren. Und das meine ich damit, dass wir Versorgungsbesonderheiten im ländlichen Raum nicht vergleichbar machen können mit dem im urbanen städtischen Raum. Und das wird keiner von Berlin zentralistisch steuern können. Da braucht es die Länder, es braucht auch die Leute vor Ort, die das berücksichtigen können.
Aber sagen Sie noch mal zu dem Minister was. Ich dachte, da ist ein Mediziner, ja, ein Gesundheitsökonom, Harvard, aber doch ein fachlich sehr hochdekorierter Mann im Amte. Das war nicht immer so, wie wir beide wissen. Viele haben hohen Respekt vor Professor Karl Lauterbach. Und Sie?
Also ich habe jetzt schon 8 Gesundheitsministerinnen oder Minister erlebt in der Zeit, wo ich mich aktiv mit dem Thema Gesundheitspolitik auch in der Verantwortung heraus beschäftigt habe. Was es braucht, ist es politisches Leadership, Herr Steingart.
Ja, aber von den achten, ist er jetzt der Schlechteste oder der Beste? Wo ordnen Sie ihn da ein?
Also ich ordne ihn nicht vorne ein. Wenn er sich ein Beispiel genommen hätte an Ulla Schmidt, die vor vielen Jahren an einem Punkt stand, wo das Gesundheitssystem am Rande war, auch sozusagen zu kollabieren, sowohl finanziell als auch inhaltlich. Und Ulla Schmidt hat maßgebende Reformen für dieses Land vorangebracht. Und warum ist es ihr gelungen? Weil sie die Menschen mitgenommen hat. Sie hat auch die Opposition mitgenommen. Sie hat die Länder mitgenommen. Das ist eine Fähigkeit, die geht Minister Lauterbach abhanden. Aber am Ende des Tages geht es eben um eine planwirtschaftliche Systemumstellung und die dann nach den Vorstellungen von ihm sozusagen umgesetzt werden können. Und sie werden nicht funktionieren.
Dann sagen Sie noch mal was anderes zu der Wirklichkeit in den Kliniken. Die Notaufnahme, was sich da abspielt, kann ich eigentlich nur vergleichen mit dem, was in den Emergency Rooms in den USA, was wir immer schrecklich fanden, dass sich da die verwundeten, teils blutenden Menschen aller Herren Länder eintreffen und auf einen Arzt warten. Aber auch im deutschen Falle mittlerweile stundenlang, auch einen ganzen Tag lang. Es sieht grausam da aus. Man hat das Gefühl, unser System ist in diesen Notaufnahmezentren total überlastet.
Also, 3 Ausrufezeichen, ja. Aber was sind die Ursachen? Wenn Sie heute...
Missmanagement einer Klinik, denke ich. Was sollen die Ursachen sein? Die Menschen, die krank sind, sind es nicht.
Nein, lieber Herr Steingart, nein. Wo geht heute normalerweise im System vorsehen, jemand hin, der einen Notfall hat oder Schmerzen hat, zunächst mal in die ambulante Notfallpraxis? In die ambulante Notfallpraxis zu den niedergelassenen Ärzten in den Regionen. Dort sind aber die Kapazitäten für diese Fälle, werden aber runtergefahren und die Praxen schließen dann bekanntermaßen, wann? Freitag 13 Uhr. So, und Was passiert dann zwischen Freitag 13 Uhr und Montag früh 10 Uhr? Was passiert dann? Dann kommen die Patienten, die keinen Termin beim Facharzt gefunden haben, gehen in eine Notfallaufnahme in der Klinik, weil sie sich dort erhoffen, sozusagen die komplette Diagnostik zu bekommen. Das heißt, das Potenzial der Menschen, die heute in den Notfallaufnahmen sind, liegen je nach Studie zwischen 50% und 60%, gehören da gar nicht hin. Aber die Menschen brauchen ja Hilfe oder sie suchen sich in dem System, weil sie keine Termine bekommen oder weil ihr Arzt nicht sprechbereit ist, etc., suchen sie sich ihn wegen die Notfallaufnahmen. Und in der Notfallaufnahme, und das ist jetzt Einspruch, weil da muss man sich auch für die Menschen stellen, die dort ihren Dienst tun, dort wird sogenannt triagiert. Da werden zuerst die richtigen Notfälle behandelt und danach kommen diejenigen, die sozusagen noch mit geradewegs auf dem Stuhl sitzen können, die vielleicht auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben, die aber in dem System sich ihren Weg bahnen, um dort Behandlung finden. Das ist ein Riesenproblem. Und ich sage Ihnen, das macht unseren Mitarbeitenden in den Kliniken mehr als zu schaffen. Und dadurch entstehen auch Aggressionen, weil die Leute warten, aber sie haben dort in dieser Notfallaufnahme nichts zu suchen.
Herr Demke, ich glaube, wir bleiben in Kontakt zu diesen Fragen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit dieser Struktur, dem deutschen Gesundheitssystem beschäftigen müssen. Ich bedanke mich jedenfalls für die Aufklärungsarbeit, die Sie heute Morgen geleistet haben, und wünsche beim Gelingen dieser Reform und vielleicht auch beim Verändern alles erdenklich Gute.
Herzlichen Dank, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da will sich die CDU neu erfinden mit einem Parteitag, der heute Morgen eröffnet, und einem neuen Grundsatzprogramm. Also die ganz große Friedrich-Merz-Show steht auf dem Programm. Kann der Mann als Parteichef seine Gegner zum Schweigen bringen? Der Gegenwind ist jedenfalls spürbar und es gibt CDU-Politiker, die ihn verhindern wollen, zumindest mal als Kanzlerkandidaten. Unsere Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer ist vor Ort in Berlin beim Parteitag. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich jetzt gegen eine Koalition mit den Grünen ausgesprochen. Carina, sag mal, widerspricht er damit nicht Merz, der im Februar noch sagte, er wolle ihnen, den Grünen, nicht die Koalitionsfähigkeit absprechen?
Ja, eigentlich, Gabor, argumentieren Linnemann und Merz hier ziemlich im Gleichschritt. Allerdings, das kann man sagen, nimmt der Generalsekretär andere, deutlichere Akzente vor, wenn er sagt, mit diesen Grünen hätte es nie einen Koalitionsvertrag mit der CDU gegeben. Dass diese ist das Zauberwort. Dekodiert heißt das, eine Koalition mit den Grünen gibt es eben nur, wenn diese ihre, positiv könnte man sagen, Überzeugungen oder weniger schmeichelhaft gesagt, ihre Ideologien bei Koalitionsverhandlungen aufgeben und die Konditionen der Union schlucken. Denn sie sind bei sehr, sehr vielen Unionswählern eine Reizpartei geworden.
Aber was soll das ganze Manöver dann? Das klingt mir, als sei das nichts Halbes und nichts Ganzes im Umgang mit den Grünen.
Ja, Gabor, dahinter steckt allerdings eine Strategie. Einerseits will die Union die Anti-Grünen-Stimmung in der Bevölkerung damit adressieren und eben vorbeugen, dass die Grünen zum Problem der Union werden. Daher diese Abgrenzung. Aber andererseits will man eben nicht schon im Vorfeld alle Koalitionsmöglichkeiten ausschließen.
In Kiel träumt man andere Träume. Daniel Günther, der träumt nachts offenbar von einer CDU mit mehr, nicht Friedrich Merz, sondern mit mehr Angela Merkel. Ist das, was er jetzt gesagt hat, dazu ein gezielter Affront gegen Merz?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also mit seinem Interview hat Daniel Günther in der Tat Giftpfeile gegen Merz geschossen. Und zwar einige. Seine zentralen Aussagen lauten wie folgt. Viele, die unter Merkel CDU gewählt haben, erreichen wir im Moment nicht. Und weiter sagt Daniel Günther, Angela Merkels Kurs der Mitte war ihr Erfolgsrezept.
Sag mal, hat denn dieser Friedrich Merz eigentlich gar keine politischen Freunde?
Doch, lieber Gabor. Also inzwischen hat Merz wirklich viele Freunde. Und ein Prominenter ist der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel. Zudem hat Merz ein ausgesprochen gutes Verhältnis, kann man sagen. Und ja, Winkel war auch zur Stelle und antwortete Günther mit einem Brief, der eine schallende Ohrfeige ist. Er liegt uns vor. Und die Kinnhaken gegen Günther, die lesen sich wie folgt. Zitat, ich bin erstaunt und irritiert, denn du warst mir bisher nicht als Politiker aufgefallen, der rückwärtsgewandt denkt und im Gestern lebt. Oder weiter schreibt Winke, die CDU irrte vor und kurz nach der Bundestagswahl orientierungslos und inhaltlich blank in der politischen Landschaft herum. Nach diesem Tiefpunkt ist der Partei ein historischer Kurswechsel gelungen. Die CDU ist jetzt auf dem richtigen Kurs. Wir brauchen mehr Merz. Das schreibt Winkel als Antwort.
Na dann, Carina, werden wir sehen. Der Parteitag beginnt jetzt ja gleich in wenigen Minuten. Und dann werden Friedrich Merz und seine Freunde zeigen müssen, dass sie diese Partei im Griff haben. Vielen Dank, Carina.
Ich danke dir. Ich werde das weiter beobachten und wir bleiben im Kontakt.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen die Anleger über Star-Investor Warren Buffett. Der hat nämlich am Wochenende die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway abgehalten. Anne Schwedt in New York weiß ganz genau, was dort Wichtiges gesagt wurde. Und deswegen jetzt nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Anne, sag uns, was gab's für Überraschungen auf dieser Versammlung in Omaha?
Ja, also das war ja das erste Aktionärstreffen seit dem Tod von Buffetts langjährigen Geschäftspartner Charlie Munger. Und deshalb war das Treffen irgendwie ganz anders. Sonst haben die ja beide immer wie so eine Art Comedy-Duo auf der Bühne gestanden. Und diesmal ging's doch eher gediegen dazu. Auch Buffett wirkte eher nachdenklicher. Es wurde sehr viel über seine Nachfolge gesprochen und er sagte auch, dass er hofft, nächstes Jahr noch da zu sein. An sich denke der 93-Jährige aber nicht ans Aufhören. Was interessant war, war, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Apple im ersten Quartal deutlich reduziert hat, und zwar um 22%. Buffett stellte aber klar, dass das nichts damit zu tun hätte, dass er nicht mehr an die Aktie glaube. Man bräuchte das Geld nur für Steuerzahlungen. Gleichzeitig erhöhte Buffett die Barreserven auf rekordmäßige 189 Milliarden Dollar. Offenbar findet Warren Buffett momentan keine attraktiven Anlageobjekte. Er sagte auch, dass die Reserven im laufenden Quartal noch weiter wachsen werden. Insgesamt konnte der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 39% gesteigert werden. Das lag vor allem an dem super laufenden Versicherungsgeschäft. Sehr kritisch äußerte sich Buffett, was KI-Entwicklungen betrifft. Da sei ihm das Betrugsrisiko zu hoch. Vor allem die Möglichkeit, täuschend echte künstliche Aufnahmen von Personen zu erstellen, bereite ihm Sorgen. Die Anleger haben das alles wie immer mit Spannung verfolgt. Ihre Bewertungen gibt es erst heute, wenn wir dann sehen, wie die Berkshire Hathaway-Aktie in den Handel geht. Seit Anfang des Jahres ist sie um 10% im Plus.
Sehr spannend. Und was, Anne, wird in dieser Woche sonst noch wichtig für die Investoren?
Da ist tatsächlich ein bisschen Durchatmen angesagt nach der doch sehr eventvollen letzten Woche. Natürlich werden aber auch wieder, wie immer, alle Aussagen der Notenbank ganz genau verfolgt und ausgewertet. Ansonsten geht die Berichtssaison weiter mit Zahlen von heute Palantir, Rivian und Disney morgen, Uber, Airbnb, Arm und Affirm am Mittwoch, Donnerstag dann Warner Bros., Roblox und Dropbox und am Freitag noch AMC. Außerdem hält Apple am Dienstag ein Event ab. Da werden wohl neue iPad-Produkte und Hardware-Accessories vorgestellt. Also auch das werden sich die Anleger ganz genau anschauen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Forscher an einem Stück Bernstein eine spektakuläre Entdeckung gemacht haben. Und zwar eine Urzeit-Wespe, die so alt wie die Dinosaurier. Ein deutscher privater Sammler stieß im entlegenen Norden von Myanmar auf einen Bernstein aus der Kreidezeit. Die Kreidezeit, die vor rund 145 Millionen Jahren begann. Der Forscher schien zunächst ein gewöhnliches Stück fossilen Baumharzes in der Hand zu halten, doch dann, beim genaueren Hinschauen, da stellte er fest, das Ganze ist, ein geheimer Schatz, eine Wespe, perfekt konserviert im Harz eines Baumes. Seit sage und schreibe 100 Millionen Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Wespe lebte zu einer Zeit, lange bevor der erste T-Rex auch nur einen kleinen Fußabdruck hinterlassen hatte. Die Forscher, denen der Fund übergeben wurde, sind völlig aus dem Häuschen. Diese Urzeit-Wespe schließt nämlich eine bisherige Wissenslücke in der Wespenforschung und liefert wertvolle Einblicke in die Welt der Insekten während der Kreidezeit.
Wir haben lebendige biologische Attraktionen geschaffen, die so unglaublich sind, dass sie die Aufmerksamkeit des ganzen Planeten erregen werden. Willkommen im Jurassic Park.
Jetzt können wir nur hoffen, dass diese Forscher nicht auf die Idee kommen, wie in Jurassic Park mit der Wespen-DNA herumzuspielen. Eine Killer-Wespe, die braucht kein Mensch.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Madonna am vergangenen Wochenende nicht nur das Finale ihrer Celebration-Tour, sondern wahrscheinlich auch das Finale ihrer Karriere feierte. Woo! We made it!
Finally made it to Rio! Thank you so much for waiting. Thank you for having me. I am so happy to be here. I don't think you understand.
Die 65-jährige Madonna bot am Samstagabend das größte Konzert ihrer Karriere, um ihre 40-jährige Regentschaft als Queen of Pop zu zelebrieren. Und das alles auch noch gratis. Als letzte Station ihrer monatelangen Tour fand dieses Event am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro statt.
Here I am. There's the ocean. Beautiful. There's the mountains. Incredible. There's Jesus. What the fuck? I'm in the middle of heaven. Thank you for having me.
Zwischen dem Meer und den Bergen und Jesus Christo Redentor, dem Wahrzeichen Rios, strahlte Madonna auf einer gigantischen Bühne und Leinwand. Vor ihr eine Menschenmenge so bunt und so vielfältig wie die wechselnden Outfits dieses Abends. Ob alt, jung, reich, arm, sie alle waren gekommen, um zu sehen, zu tanzen, mitzusingen. 1,6 Millionen Menschen säumten den kilometerlangen Sandstrand. Madonnas Performance war ein Feuerwerk mit all ihren Hits der letzten 40 Jahre. Und die Zuschauer waren, ja was denn sonst, begeistert. Und dabei fing damals alles so harmlos an. Mit diesem Song einer jungen Sängerin, Like a Virgin. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. But you made me-